Genau, und zwar heute Morgen soll es tatsächlich um einen König gehen. Und jetzt die Frage, wie kann man denn in heutiger Zeit überhaupt noch von Könige reden? Also König ja eigentlich eher, sage ich mal, wahrscheinlich so ein bisschen negativ belastet, bei einigen zumindest. Dann muss man dazu sagen, in Amerika sind ja jetzt seit einem Monat, ging es eigentlich los, oder so vor 6 Wochen, No-Kings-Proteste. Und jetzt komme ich heute Morgen mit so einem König ums Eck. Man muss dazu sagen, dass das Volk Israel, wir gehen mal zurück, 1050 Jahre vor Christus und das Volk Israel, das hat so rumguckt. Und da war das erste Volk und da war das zweite Volk und das dritte und alle haben Könige. Und das Volk Israel sagt, hey, uns fehlt was, wir brauchen einen König. Und wer kann es ihnen verdenken? Die drumherum haben ja auch alle einen König gehabt, ne? Also sie wollen einen König. Und jetzt, da sehen wir schon mal so eine erste Handlung von Gott und das ist echt ein krasser Wesenszug von Gott. Wie ging es ihm? Er war immer der König, er war der, der das Volk regiert, er war der, der das Volk leitet. Und jetzt kommt das Volk und bittet, hey, schenk uns einen König. Wie muss ich denn Gott da dabei vorkommen? Und trotzdem zeigt seine Größe, dass er sagt, okay, wenn ihr einen König wollt, dann lasse ich mich drauf ein. Ich gehe mit euch einen Weg. Ich lasse mich auf den Weg mit euch ein. Und er setzt den ersten König ein. Das war Saul, vielleicht sind wir da mal drüber gestolpert. Und nach dem König Saul, da ging es jetzt ein paar Jahre weiter. Und jetzt sind wir so ungefähr 400 Jahre weiter. Und 400 Jahre später kommen wir an bei einem König Usia. Und beim König Usia, da lesen wir ein bisschen was. Und wir fangen an, wir lesen die ersten paar Verse zusammen. In 2. Chronik 26 finden wir die ganze Geschichte. Und wer will, dafür vorne gern mitlesen. Das ganze Volk von Juda machte Usia an der Stelle seines Vaters Amasia zum König. Da war Usia 16 Jahre alt. Er baute Elat aus. Das hatte er für Juda zurückerobert, nachdem König Amasia gestorben war. Usia war 16 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Jecholja, und sie stammte aus Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefiel, und folgte dem Vorbild seines Vaters Amasia. Es war Secharja, der ihm den Willen Gottes zeigte. Solange Secharja lebte, folgte Usia dem Herrn, und solange sorgte Gott dafür, dass es ihm gut ging. Soweit mal. Einige Namen. Ne? Das macht manchmal so Königsgeschichte aus, dass wirklich einige Namen auch mit überliefert werden. Und so auch hier. Ein paar Sachen, was wir da sehen. Tatsächlich, König Usia, er ist mit wie vielen Jahren an die Macht gekommen? Also ein 16-jähriger Kerl, das kann man dem doch nicht zutrauen, oder? Wie kann man denn einen 16-Jährigen wirklich an so eine Position ranlassen? Wie kann ein 16-Jähriger Macht übernehmen? Das geht doch nicht. Und um ganz ehrlich zu sein, nee, ich glaube allein maßlos überfordert. Aber wir sehen hier eine erste Sache. War er allein? Nein. Danke. Schön. Er war nicht allein, nee, weil Secharja war dabei. Secharja war der Hohepriester und Secharja war jemand, der in das Leben von Usia mit reingewirkt hat, wo in ihn rein investiert hat und wo praktisch sowas war wie geistlicher Vater. Und eine erste Frage an uns. Haben wir heute noch geistliche Väter und Mütter? Leute, wo wirklich in die nächste Generation auch rein investieren, die junge Leute, die befähigen. Mit 16 Jahren hat jemand Verantwortung übernommen. 16 Jahre das ganze Volk zu leiten, wow. Und ich glaube, eine erste These, ich glaube, das geht nur, wenn Leute an der Seite stehen, die damit diese Verantwortung übernehmen, die damit tragen. Und was ein Schatz, wenn so viele Leute in der Gemeinde sind und unterschiedliche Generationen, und das ist tatsächlich hier der Fall. Hey, wenn wir füreinander, miteinander Verantwortung übernehmen, ich glaube, ein erster Zug, was wir wirklich aus dieser Geschichte schon lernen können. Und Secharja hat nicht nur in ihn rein investiert und hat gesagt, hey, du bist ein guter Bub, und hat ihn immer wieder gut zugeredet, sondern Secharja, er hat ihn in der Furcht des Herrn erzogen. Das heißt, was hat er letztlich gemacht? Er hat auf ihn eingewirkt und hat ihm Gott groß gemacht. Er hat gesagt, was Gott in seinem Leben bewirkt. Er hat ihm Gott vor Augen gemalt. Immer wieder in den einzelnen Lebensphasen auch Gott erklärt. Und er hat ihm das große, das Big Picture, wie man so schön sagt, das große Bild von Gott erklärt. wie Gott, was Gottes Plan fürs Leben ist, was Gottes Plan fürs Volk ist. Und solange Sacharja da war, war ihm klar, in der Verantwortung, wo er steht, und die hat er, die Verantwortung als König, war ihm klar, er ist König, aber eingesetzt von Gott. Gott, der König, der über ihm steht, sein Verantwortungsbereich, und letztlich, er ist befähigt von Gott, er hat die Macht übertragen bekommen, um dementsprechend an seinem Volk zu handeln, um dementsprechend zu dienen. Das bedeutet Furcht Gottes. Nicht ich muss aus mir raus, sondern Gott befähigt mich und deswegen darf ich weiter dienen. Und das war ihm klar, solange Sacharja auf ihn eingewirkt hat. Solange Sacharja für ihn da war, war das Uzzia klar. Und jetzt muss man dazu sagen, Uzzia, er war 16 Jahre, wo er König wurde, und er regierte 52 Jahre in Jerusalem. Wow, das ist nicht nur ein Sprint, ne? Das ist eher ein bisschen ein Langstreckenlauf. Man diskutiert ja heute so mit Rente, ne? Mit wie vielen Jahren kam man in Rente? Also der hat 52 Jahre geschafft, egal. Auf jeden Fall 52 Jahre, und ich glaube, und da würde ich uns mal schon dieses Kaffeebild mit reinnehmen, ich glaube, dass wir heute leider oftmals so einen schönen Instant-Kaffee-Glauben haben. Was meine ich damit? Gott muss jetzt handeln. Ich erwarte von Gott, dass jetzt was passiert. Ich erwarte das Wunder jetzt. Und ganz ehrlich, 52 Jahre, ich glaube, in diesen 52 Jahren Regierungszeit, hey, da gab es einige Wellenbewegungen drin. Und mir ist es voll wichtig. Ich weiß nicht, in welcher Herausforderung du vielleicht gerade stehst. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade stehst. Aber wo ich mir sicher bin, ist, dass ein Leben nicht nur so läuft. Das ist, glaube ich, das, was wir uns oftmals wünschen. Aber die Frage, was können wir auch in diesen Phasen lernen? Und in diesen Phasen ist schon wichtig, auch da wieder einen Begleiter zu haben. Jemand zu haben, der uns damit durchträgt, der uns da reinsprechen darf. Und ich bin davon überzeugt, also ich bin ein bisschen Kaffeeliebhaber, ich bin davon überzeugt, so ein richtig schön durchgezogener Kaffee, so mit Siebträgermaschine, so. Und der braucht seine Zeit. Und ich glaube, da gehören auch manche, jetzt beim Kaffee, der braucht seine Siedezeit, nennt man das so? Keine Ahnung, man muss halt durchziehen, ne? Und ich glaube, so auch im Glaubensleben. Ich glaube, da gibt es diese Zeiten, tatsächlich, da gibt es auch diese Wüstenzeiten. Aber die Frage, und das ist die Grundfrage, wer hat auch in dieser Wüstenzeit vielleicht, und wenn du gerade in so einer Phase bist, wer hat denn da die Macht? Ist Gott auch in dieser Zeit noch der große König? Ist er noch da? Kannst du das glauben? Oder wer kann dir in dieser Zeit auch helfen, dass du das immer wieder annehmen kannst? Wer kann dir da eine neue Perspektive mit reingeben? Wer ist bei dir geistlich Vater und Mutter, der da mit rein investiert? Eine erste Sache. Gehen wir bitte eins weiter. Der Uzzia, er ist an die Macht gekommen, wie gesagt, mit 16, und sein Ruhm, er hat sich verbreitet. Sacharja hat ihn rein investiert und es ging wirklich vorwärts im Land. Sein Ruhm verbreitete sich bis nach Ägypten, denn er war sehr mächtig geworden. Und ich habe ja schon was dahinter geschrieben, in der NIV, also englische Übersetzung, steht hier powerful. Wenn ich hier die Umfrage machen würde am Anfang, ich frage kurz bitte Handzeichen, wer verbindet mit Macht etwas Positives? Okay, ein paar. Wer verbindet mit Macht etwas Negatives? Okay, und der Rest enthält sich. Ist alles in Ordnung. Generell, tatsächlich würde ich behaupten, dass Macht in der deutschen Sprache eher negativ belegt ist. Die These haue ich einfach mal in den Raum, auch wenn das hier vielleicht nicht so bestätigt wurde jetzt. Ich finde es Spannende, dass wir Macht, erstmal für mich ist Macht ein neutraler Begriff. Und ich glaube, Gott hat uns in eine Verantwortung gestellt. Er hat Macht auch irgendwo übergeben, aber Macht ist Verantwortung. Die Frage ist, wie füllen wir sie? Ich finde es spannend, wenn wir ins Englische gehen, dann steht für Macht praktisch Power. Und jetzt mal die ganz, eine Gegenfrage, vielleicht klappt es jetzt nicht. Wer verbindet denn mit Power was Negativen? Wer verbindet mit Power was Positiven? Okay, war leicht verfälscht jetzt, gell? Egal, genau, ich glaube, Power tatsächlich ist bei uns eher positiv belegt, positiv assoziiert. Und deswegen hier bei Uzzia, er verbreitet, sein Ruhm verbreitet sich nach Ägypten, solange er, denn er war mächtig, er war powerful geworden. So verbreitet sich Uzzias Ruhm bis in ferne Gegenden, denn ihm wurde auf wunderbare Weise geholfen, bis er sehr mächtig, powerful geworden war. Uzzia wurde so powerful, das, Punkt, Punkt, Punkt. Uzzia mit 16 an der Macht, und ich weiß nicht, wie lange seine Phase, wo sich alles so entwickelt hat. Es ist schon sein überliefert. Wir wissen nur, er ist 52 Jahre an der Macht. Und er war mächtig geworden, Zecharja an seiner Seite, und es hat sich was verbreitet. Wirklich gespreadet in die einzelnen Länder drumherum, hat sich sein Ruhm rumgesprochen. Und er hatte nicht nur Erfolg im kriegerischen Sinne, da kam immer wieder Anfechtung von außen, ein Volk, wo auf Israel zugerückt ist, und sie waren erfolgreich im Kampf. Aber sie hatten technologischen Erfolg. So hat er die Stadt ausgebaut und wirklich Raffinessen der so Katapultkunst und. Die Stadt lag etwas in Trümmern davor, war zum Teil beschädigt, er hat sie wieder ausgebaut. Und wenn man das auf den heutigen Kontext übertragen würde, hätte er wirtschaftlichen Erfolg, er hatte wissenschaftliche, also Forschung und Entwicklung, die ist gelaufen, er hatte innen- und außenpolitisch wirklich ein gutes Standing. Das war die Situation tatsächlich, wie es sich bei Uzzia entwickelt hat. Und man kann sagen, Uzzia, er war ein wahrer Baumeister. Wie komme ich da drauf? In den ersten 16 Versen findet mir viermal Bauen, was Uzzia alles baut hat, was Uzzia ausgebaut hat. Und das hat ihn sehr, sehr mächtig gemacht. Und dann die große Frage, was macht Macht mit dir? Und die Frage, die gilt nicht nur Uzzia, sondern die gilt dir und mir ganz genauso. Was macht Macht mit dir? Und jetzt eine These von mir. Wir sind alle in Macht und Verantwortung gestellt, ob wir wollen oder nicht. Ich sage jetzt einfach mal so. Es ist jetzt egal, ob du in deiner Familie, es ist egal, ob du in deinem Arbeitsbereich, es ist egal, ob du in der Schule bist, es ist egal, wo du bist. Letztlich hast du mit Menschen um dich zu tun. Und letztlich kann ich mich oftmals wegtucken und kann mich passiv verhalten, oder ich kann Situationen erkennen, annehmen und aktiv reingehen. Und das hat mit Verantwortung zu tun, mit Macht. Und deswegen glaube ich, dass es ein Thema ist, das nicht nur Uzzia betrifft, sondern das uns heute mindestens genauso betrifft, das mindestens heute genauso aktuell ist. Was macht Macht mit dir? Wir lesen weiter. Und zwar, ich habe eine Definition von Macht. Macht bezeichnet das Vermögen, etwas zum Guten oder zum Bösen in Menschen, Gruppen oder Systemen bewegen zu können. Gott hat Macht. Der Mensch hat Macht, weil Gott ihn so gemacht hat. Wo jedoch Macht nicht geklärt wird, da wird sie missbraucht. Ein sogenanntes Machtvakuum. Und ein Vakuum besteht nicht, sondern es besteht so lange, bis einer reinspringt und es dementsprechend füllt. Und deswegen eine Motivation heute, lasst uns ja mit Gottes Hilfe wirklich Verantwortung übernehmen. Reingehen, einen Unterschied machen hier auf dieser Welt. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass diese Welt und dass wir eine Verantwortung reingestellt ist, wo wir gute Leidenschaft brauchen, wo wir gut auf gute Art und Weise Verantwortung übernehmen. Und das ist für mich hier unten die Tabelle. Ich habe die von Stefan Vater übernommen. Eine gute Leidenschaft zeichnet sich darin aus, dass wir Menschen fördern und nicht benutzen. Dass wir Respekt und loyal anderen gegenüber begegnen und nicht einfordern müssen. Dass wir einander wahrnehmen, zuhören und nicht bloß uns selber reden hören. Ist jetzt blöd, wenn ich predige. Gell? Aber um Entschuldigung bitten, eine Größe zu haben, wirklich auch um Entschuldigung bitten zu können, vorne hinzustehen, ich habe einen Fehler begangen. Sein, das heißt nicht bloß so Schaufenster da sein, vorne ist alles gut und hinten dran ist im Prinzip nichts drin, sondern tatsächlich mit meiner ganzen Person mich auch reingeben, auch zu Fehler stehen zu dürfen. Welche Fehlerkultur habe ich denn? Welche lebe und fördere ich? Und ich habe eine Identität in Jesus Christus und ich weiß um meinen Wert. Und ich muss mir das nicht bei anderen einfordern, auf andere Art und Weise verdienen, suchen. Und jetzt hört sich das so leicht an. Ich glaube, das ist ein Prozess und auch auf diesem Prozess brauchen wir wiederum Begleiter. Und das ist mir so sehr wichtig, dass wir da wirklich auch rangehen. Das hat für einen Uzzia gegolten, aber ich glaube, heute mindestens genauso. Und jetzt sind wir bei Jesus in der Bergpredigt, finden wir, nehmt euch in Acht vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch und verhalten sich wie Schafe, aber im Innern sind sie wie Wölfe, die auf Raub aus sind. An ihren Früchten könnt ihr sie erkennen. Und jetzt bin ich wieder dabei und komme zu dieser Tabelle zurück. Hey, letztlich an ihren Früchten sind sie zu erkennen. Eine gute Leidenschaft, eine gut gelebte Leidenschaft, eine gute Verantwortung erkennt sich letztlich an den Früchten. Und jetzt bitte wieder nicht auf den Leim gehen, nochmal an den Kaffee zurückdenken. Nicht kein Instant-Glaube. Nicht, weil heute was glückt, ist das unbedingt gute Leidenschaft. Auch da geht es auf diese Langzeit. Und das hier, das ist was ich im Leben immer wieder neu, auch in unterschiedliche Seasons, in unterschiedliche Lebensphasen ganz neu durchbuchstabieren muss. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich definitiv. Und deswegen lasst uns miteinander und füreinander Verantwortung übernehmen. Zurück zum König Uzzia. Wie ging es bei ihm weiter? Wir sehen, König Uzzia wurde so stark, powerful, dass er überheblich wurde. Schließlich schadete er sich selbst. Er handelte falsch gegenüber dem Herrn, seinem Gott. Er drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Altar selbst Räucheropfer darzubringen. Der Priester Asaja lief hinter ihm her. Mit ihm kamen 80 weitere Priester des Herrn. Das waren starke Männer. Sie traten König Uzzia entgegen und sagten zu ihm: Uzzia, du hast nicht das Recht, dem Herrn Räucheropfer darzubringen. Das ist das Recht des Priesters, der Nachkommen Aarons. Sie sind dazu bestimmt, Opfer darzubringen. Verlass das Heiligtum, denn du bist übermütig geworden. Bei Gott, dem Herrn, bringt dir das keine Ehre. Uzzia wurde zornig. Er hatte schon die Räucherpfanne in der Hand, um das Räucheropfer darzubringen. Und während er sich noch über die Priester aufregte, brach auf seiner Stirn Aussatz aus. Das geschah direkt vor den Priestern, vor dem Räucheraltar im Haus des Herrn. Da wandte sich der oberste Priester Asaja ihm zu und alle anderen Priester mit ihm. Uzzia war an der Stirn vom Aussatz befallen. Was war passiert? Solange Sacharja gelebt hat, war Uzzia bewusst: Gott ist König. Ich bin von ihm ausgestattet. Meine Aufgabe ist, diese Macht, die mir übertragen ist, einzusetzen, um dem Volk zu dienen. Und jetzt, wir haben es gehört, Uzzia, ihm ist so vieles geglückt. Er war so mächtig geworden. Und auf einmal war das Problem: Hey, warum soll ich denn bloß die Macht weiterspiegeln? Warum soll ich das Licht praktisch, was mir gegeben ist, ich habe leider meinen Strahler daheim vergessen, hier, da kommt das Licht und ich darf weiter strahlen. Und auf einmal war Uzzia das viel zu wenig. Warum? Hey, ich selber, ich bin das Licht. Für was brauche ich denn Gott noch? Ich bin das Licht. Er hat Gott jetzt selber die Räucheropfer dargebracht. Es war ganz klar König und Priester. Unterschiedliche Aufgabe. Der Priester hatte die Aufgabe, vor Gott einzutreten, und zwar für den König und für das Volk. Und auf einmal hat er gesagt: Hey, mir ist doch so viel geglückt, für was brauche ich den Priester noch? Für was? Ich gehe selber zu Gott. Und er hat göttliche Ordnung nicht mehr beachtet. Und ganz ehrlich, wie schnell passiert das bei uns, dass wir göttliche Ordnung nicht mehr beachten? Wir können jetzt sehr, sehr leicht auf die Uzzia zeigen und sagen: Pff, ja, die Uzzia. Da darf ich dich mal fragen, wie sieht es bei dir aus? Uzzia, der Hohepriester und 80 weitere Leute, also praktisch so ein Raum voll Leute, hat sich Uzzia in den Weg gestellt und hat gesagt: Mach das nicht. Und er hat sich nicht aufhalten lassen. Die Frage ganz ehrlich: Wer dürfte denn dich aufhalten? Wer dürfte in dein Leben reinsprechen? Wer dürfte dich aufhalten, wenn du auf so einem Holzweg bist? Dass du dich nicht versündigst an Gott? Wer darf dich in deinem Leben aufhalten? Ich finde, mir tut diese Sache wirklich weh, weil ich merke, es sind so viele Leiter, sind so gut gestartet. Und die sind so gut gestartet, und wir hören von so vielen Leitern, die aber auch ziemlich stark abgefallen sind. Wir können viele Leute, die in der Ehe so reingestartet sind und dann abgefallen im Sinne von Scheidung, von Trennung. Und nochmal, jetzt verstehe ich bitte richtig, auch in diesem Bereich, auch da ist Verantwortung füreinander nehmen und übernehmen. Und wir sind da auch auf Gnade angewiesen. Definitiv. Und das ist mir wichtig, das auch immer wieder zuzusprechen. Und gleichzeitig ist mir in diesem Bereich auch wichtig, tatsächlich keiner ist in seine Ehe gestartet, keiner ist in eine Leiterschaft gestartet mit dem Ziel: Ich will scheitern. Niemand. Ich kenne niemand tatsächlich. Ich kenne aber viele Leute, die dann irgendwann an einen Punkt kommen, und wo vor dem Zerbruch stehen, wo der Schutthaufen da ist. Und da die Frage, was können wir aus solchen Geschichten, und ich glaube, dazu lädt sie uns auch ein, was können wir daraus lernen? Wie können wir Dinge installieren, dass uns das nicht passiert? Und deswegen die Frage, wer ist dein geistlicher Vater oder Mutter, dein geistlicher Begleiter, und wer dürfte dich im Leben bremsen? Diese Frage für dich und ich ganz genauso, nimm es mit. Bei Usia war das Problem, letztlich in Sprüche 16, 18 steht, Überheblichkeit steht vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Letztlich war er nicht mal bereit, sich bremsen zu lassen. Vielleicht ist ihm zu vieles geglückt, sein Erfolg zu Kopf gestiegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wann der Bruch war. Wie gesagt, 52 Jahre war er in Action. Wann kam dieser Bruch? Ist uns letztlich nicht überliefert. Aber ich glaube, was wir von ihm lernen können, ist tatsächlich die Frage, hey, wer darf uns denn noch bremsen? Und was das Problem war, er selber, Usia, er wollte auf einmal nicht mehr der Lichtspender sein, also praktisch der, wo reflektiert, nicht mehr der Lichtträger, sondern er wollte Spender sein. Warum zur Quelle gehen? Und jetzt eine Sache, ich kenne es von meiner letzten Stelle, da kam bei mir zum Schluss auf einmal ein Bruch. Und da sind meine Kräfte ausgegangen. Und was mich am traurigsten gemacht hat, in diesem Bruch, war letztlich eine Frage, also war da etwas in Begleitung. Einmal hat mich in dieser Begleitung bin ich gefragt worden, war es letztlich sein Wille oder dein Wille? War es Gottes Wille oder war es dein Wille? Ich war selber so drin und so in einem Rennen drin, dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, sondern ich war so in diesem jawohl und go for it, immer weiter, 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 dass ich letztlich gar nicht mehr gemerkt habe, dass ich irgendwo von der Haltung machte. Ich war nur noch im Geben und ich habe mich an der Quelle oftmals gar nicht mehr so ausgerichtet. Und ganz ehrlich, das war für mich der traurigste Moment, das festzustellen, dass ich eigentlich Gott dienen wollte und in dem ganzen Laufen mir das irgendwo verloren gegangen ist. Nicht mehr unter dieser Macht gestellt. Und deswegen die Frage, bin ich mir bewusst, dass Gott König ist? Er ist der König, auch wenn ich von ihm eingesetzt bin, wenn ich von ihm Verantwortung übertragen kriegt habe. Aber bin ich mir dem Verhältnis immer wieder bewusst. Und dann kommen wir zu einem letzten, und zwar, ich glaube, Usia, er ist eingesetzt als König, und wenn er als König eingesetzt ist, dann gehört es letztlich auch dazu, dass er Verantwortung übernimmt. Und jetzt als König, da hat er viele, viele Aufgaben, die kommen. Und jetzt, das ist für mich dieser große, große Kreis. Wow, was war in dieser Aufgabenfülle alles drin? Was ist alles auf ihn zukommen? Und ich glaube, da sind viele Herausforderungen auf ihn zukommen. Und viele Gefühle, die jetzt nicht unbedingt vielleicht nur die besten Gefühle waren, weil er einfach unter Drucksituation gestanden ist. Und jetzt, ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht, aber ich glaube, das kennen wir alle. In unterschiedlichen Situationen. Sei es in der Schule, sei es jetzt gerade mit Kiddies, sei es in der Ehe, sei es auf der Arbeitsstelle. Diese Sachen kennen wir. Und jetzt finde ich ganz, ganz wichtig, auch deshalb macht man es mit uns, da kommen dann auch Gefühle hoch. Und jetzt erstmal die Sache, hey, was ist, darf sein. Weil das ist einfach da, das ist die Realität. Und das einfach wegzuwischen und sagen, nee, ist doch gar nicht so schlimm. Nein, weil es betrifft mich gerade, es kommt auf mich zu. Deswegen das Erste tatsächlich, was ist, das darf auch sein. Und dann aber, und das auch diese Usia, hey, letztlich dann aber auch eine Entscheidung zu treffen, die Situation auch anzunehmen. Es kommt Druck von außen, jawohl, und jetzt kann ich mich da mitreißen lassen und kann sagen, ja, okay, alles scheiße, sorry, aber dann geht diese Abwärtsspirale los und ich weiß auch nicht, was ich machen kann. Und ihr wisst ja, und wenn wir jetzt in die Nachrichten schauen, hey, dann sind so viele Dinge, die einen doch einfach nur hoffnungslos machen können. Wo so eine Abwärtsspirale nach unten gar nicht so schwer ist. Wo eins zum anderen dazukommt. Und ich glaube, jetzt sind wir vielleicht einige Jahre später wie der Usia, aber ich weiß nicht, ob in seiner Nachrichtenlage so groß anders war. Also bei dem wird einiges auf ihn eingeprasselt sein. Und das wahrzunehmen und dann aber auch Verantwortung anzunehmen. Und zwar, und jetzt kommen wir zu einem zweiten Kreis. Bei diesem zweiten Kreis ganz wichtig, hey, es prasselt einiges auf mich ein. Aber ganz ehrlich, auf einiges habe ich tatsächlich auch einen Einfluss. Auf einiges habe ich einen Einfluss, wo ich Dinge auch tatsächlich verändern kann. Und was mich so traurig macht, ist, wenn wir uns dessen nicht bewusst werden. Ich habe eine Geschichte von einem amerikanischen Prediger, bei dem ist alles, boah, die haben im Prinzip, die haben mit Freizeitpark und allem möglichen. Ist schon 40 Jahre her. Und dann ist alles geglückt. Und letztlich, weil so viele so geglückt ist, auf der einen Seite ist er gefallen. Gefallen auf einmal im Sexuell und gefallen in Steuerhinterziehung und Co. Und so ist er ins Gefängnis gekommen. Und dann war er im Gefängnis und ist im Gefängnis besucht worden von einem anderen Pastor und gesagt, hey, wann bist du denn falsch abgebogen? Wo hast du die Liebe Gottes verloren? Und wisst ihr, was die Antwort war? Hey, die Liebe zu Gott, die habe ich nie verloren. Aber die Furcht Gottes, die habe ich verloren. Er war sich diesem Verhältnis, war sich auf einmal nicht mehr bewusst. Und jetzt in diesen Kreisen, sage ich ganz ehrlich, lasst uns in eine Selbstverantwortung wieder reinkommen. Lasst uns aus einer Opferhaltung. Der Pastor, der könnte sagen, ja, okay, und so ist es halt passiert. Aber was hätte ich denn machen sollen? Es war halt so. Wie oft sind wir im Alltag so und sagen, ja, okay, was kann ich denn machen? Und da will ich uns tatsächlich auch von Gott diesen Mut zusprechen, Verantwortung zu übernehmen. Reinhold Niebuhr hat mal ein Gebet geschrieben. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Der äußere Kreis, hey, Dinge prasseln auf uns ein, das wird immer sein. Ja, und es gibt herausfordernde Zeiten in unserem Leben. Ja, ist so. Und da will ich auch nicht schön malen. Und ganz ehrlich, die Bibel ist ein Buch der Realität, weil die spricht davon, die spricht von ordentlichen Herausforderungen. Und jetzt, und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Hey, wenn ich mal danach, wenn ich auf Spurensuche gehe, es gibt einige Dinge, auf die habe ich tatsächlich einen Einfluss. Und wenn es nur meine innere Haltung ist, und das mit einer Portion Hoffnung anzugehen, weil ich weiß, dass ich mit einem Gott unterwegs bin, was wir zusammen singen, der Wunder tun kann, der auch heute noch tun kann. Und wenn es nur die innere Haltung ist. Und dann noch einiges mehr. Weil ich merke, wenn ich Verantwortung übernehme, ich kann doch auch dementsprechend Dinge gestalten. Und wenn wir uns da die Mühe machen, dann komme ich aus so einer Opferrolle raus und werde wieder, komme in den Handeln rein. Und jetzt aber auch die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Weil manchmal ist dran, manche Dinge, wo auf mich einprassen, einfach auch gut sein zu lassen. Die kann ich nicht ändern. Und da damit Frieden zu schließen und das auch mit Gott zusammen, ich glaube, das tut uns alle gut. Und letztlich glaube ich, dass uns das Alte Testament und auch solche Geschichten von diesen Königen, ich kann sagen, lang her hat mit mir nichts mehr zu tun. Oder ich kann es als Einladung nehmen, drüber nachzudenken. Und deswegen nochmal kurz die Frage, hey, wer ist für dich geistlich Vater oder Mutter? Wer dürfte dich in deinem Leben bremsen? Und wo bist du in Verantwortung gestellt? Wo bist du in Macht gestellt? Wie nimmst du die wahr? Und ein viertes, das wäre das hier. Wo ist dran, vielleicht für dich ganz neu was zu gestalten, ganz neu reinzugehen, ganz neu sich bewusst zu machen, er ist König, er hat mich eingesetzt, um Verantwortung zu übernehmen. Wo ist das dran? Wo kann ich einen Unterschied machen? Wir wollen bewusst nochmal diesem König auch zusingen, jetzt im nächsten Lied, bewusst diesem König zusingen und uns bewusst machen, er ist der König, der uns befähigt und uns dann auch befähigen kann, sage ich mal, andere wieder zu befähigen, dass es weiterfließen darf. Und Jesus Christus, ich danke dir, dass du Herr und König bist. Ich danke dir, dass wir das auch feiern dürfen, auch diesen Bogen zu Weihnachten hin, dass wir feiern dürfen, dass du Mensch geworden bist und als König auf diese Welt gekommen bist. Ganz anders als erwartet. Unsere Erwartungen immer wieder sprengst. Und das auch heute noch, Jesus. Danke dafür. Ich danke dir, dass du in Control bist, dass du die Power letztlich hast und uns dazu befähigen kannst. Und Jesus Christus, ich danke dir für das, was wir von König Uzzia auch lernen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns davor bewahrst, dass wir blind irgendwo reinrennen, sondern dass wir wirklich Begleiter an unserer Seite haben und dass wir mit der Power, die du uns gibst, wirklich in deiner Weise umgehen. Danke, Jesus Christus. Danke, dass du uns auch was siehst, dass du Verantwortung überträgst. Was ein Vorrecht, dass du uns mit befähigst und einsetzt. Danke, du König aller Könige. deinem Namen, Jesus. Amen.